Breitband Topic.
Morgen ist auch Deutschland dran mit der Wahl zum Europäischen Parlament. Und das Internet spielt dabei zumindest formal eine große Rolle. Denn klar, das Netz ist wichtig, es ist die Zukunft und so steht es auch in allen Wahlprogrammen.
Und natürlich ist auch der Wahlkampf im Netz zum Standard geworden. Überall gibt es bunte Videos und die Kandidaten überbieten sich beim Twittern, auch wenn sie nicht immer wissen, was sie da tun.
Doch was bewegt sich tatsächlich in der Netzpolitik, die sich ja in vielen Bereichen gar nicht so einfach unterscheiden lässt von sonstigen Politikthemen?
Darüber reden wir gleich mit dem netzpolitischen Referenten der digitalen Gesellschaft Volker Tripp und mit Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio. Zunächst aber wirft Bastian Brandow einen Blick auf Netzpolitik im Wahlkampf.
Heiße Luft, Phrasen und Widersprüche. Mehr konnte man im Europawahlkampf 2014 zum Thema Internet nicht erleben. Netzpolitik bleibt ein Thema, das bei den großen Parteien irgendwie nicht zündet.
Für mich war die digitale Welt immer eine Fremde. Was für mich dazu geführt hat, dass ich mich nicht intensiv mit ihr auseinandergesetzt habe.
Sagt Martin Schulz, Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten. Erst seine Tochter habe ihn überredet, sich mit dem Internet zu beschäftigen. Sonst verschlafe er das 21. Jahrhundert.
Schnarch nur weiter, hat sie mir gesagt.
Und Schulz hat sich mit dem Internet beschäftigt. Er ist online aktiv, twittert fleißig. Im April hat er sich mit der Schriftstellerin Julie C. getroffen und sie haben über deren Unterschriftensammlung geredet.
Wir brauchen verbraucherschutzrechtliche Gesetzgebung, wir brauchen bürgerrechtliche Gesetzgebung, wir brauchen die auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene, wahrscheinlich auch auf UN-Ebene, um wirklich auf allen diesen Levels sicherzustellen, dass die Demokratie im digitalen Zeitalter das bleibt, was wir gewöhnt waren.
Ja, das EU-Parlament hat im März eine Reform zum Datenschutzrecht verabschiedet. Ein erster Schritt. Doch die große Netzpolitik machen andere. Zum Beispiel der Europäische Gerichtshof mit seiner Radiergummi-Entscheidung. Google muss jetzt vergessen und persönliche Verlinkungen auf Antrag löschen. Das Urteil begrüßt Schulz und nutzt es, weiter gegen Google zu wettern, wie beim Wahlforum in der ARD.
Die Tatsache, dass einige amerikanische Internetkonzerne anfangen, uns als Menschen als Handelsware zu betrachten und unsere Daten zu ihrem Wirtschaftsgut zu machen, führt mich dazu, dass ich auf der europäischen Ebene eine Grundregel einführen will. Die Verfügung über meine Daten, über Ihre Daten, ist Ihre Angelegenheit. Diese Konzerne müssen verpflichtet werden, auf Verlangen, die Daten zu löschen.
Google soll Daten löschen. Wenn aber die NSA mit unseren Daten macht, was sie will, scheint das für Schulz, SPD, ebenso okay zu sein wie für die Kanzlerin. Empört gibt er sich dennoch.
Ich wusste nicht, dass das Büro des Europäischen Parlaments in Washington abgehört wurde. Das habe ich erfahren. Ich habe denen dann die Frage gestellt, warum? Ja, Verdacht. Ich habe gesagt, ich kann euch sagen, das Europäische Parlament plant keine Terrorakte in den Vereinigten Staaten von Amerika. Kann ich sicher sein. Braucht uns nicht abzuhören. Wir werden von den Sicherheitsorganen der Vereinigten Staaten von Amerika behandelt wie eine feindliche Macht. Und damit muss Schluss sein.
Aber wie genau soll das aussehen? Ein No-Spy-Abkommen ist vom Tisch. Mitten im Wahlkampf wird bekannt, dass Edward Snowden nicht in Deutschland aussagen wird, entgegen aller Ankündigungen. Und so kann es nicht verwundern, dass auch der Merkel-Kandidat Jean-Claude Juncker von der Europäischen Volkspartei eine ähnliche Meinung hat. In der Netzpolitik sind sich die Kandidaten, wie so häufig in diesem Wahlkampf, ziemlich einig.
Ich möchte dafür sorgen, gemeinsam mit vielen anderen, darüber gibt es überhaupt keinen Dissens, dass nach europäischen Datenschutzregeln gearbeitet werden muss. Wenn ein Unternehmen seinen Sitz in Silicon Valley hat und in Europa Geschäfte betreibt, Handel und Wandel betreibt, dann müssen europäische Regeln gelten. Europa ist der Kontinent des Datenschutzes und daran dürfen wir nicht rütteln.
Daran wird nicht gerüttelt, weil es schlicht nicht stimmt. Denn wo wurde ein neues Internetgesetz erlassen, weil sich die wichtigste Frau des Landes nicht tatenlos ausspionieren lassen will? In Brasilien. Privatsphäre, Meinungsfreiheit, Bürgerrechte und Gleichheit im Netz, das ist Ziel des neuen Gesetzes. Man hätte sich eine Diskussion über solch einen Ansatz in Europa schon gewünscht. Stattdessen Kuschen vor den USA, der Zeigefinger auf Google und widersprüchliche Aussagen auf beiden Seiten. Und der Eindruck, dass hier doch etwas verschlafen wird. Dabei zeigen doch gerade Big Data und NSA, Netzthemen sind heute unausweichlich auch gesellschaftliche Themen.
Bastian Brandau über die heiße Luft, Entschuldigung, die Netzpolitik im Wahlkampf zur Europawahl.
Es gibt auch noch eine schöne Anekdote aus dem Wahlkampf, die der Spiegel berichtet hat. Martin Schulz, einer der Spitzenkandidaten, der von der SPD, wird über den Gewinn von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest informiert.
Ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, denkt man. Und dann fragt Schulz, wer ist denn das überhaupt? Und irgendjemand aus seinem Team sagt dann, so schreibt es der Spiegel, diese Frau ist die Gewinnerin vom Eurovision Song Contest und du hast ihr gratuliert über Twitter.
Das heißt, da schreibt jemand im Internet über etwas für Internetwahlkampf, von dem er eigentlich gar keine Ahnung hat. Ist das immer so?
Das fragt man sich. Man fragt sich, ist das die Fallhöhe des netzpolitischen Europawahlkampfs, dass Kandidaten präsentiert werden als Leute, die von Netzpolitik vielleicht nicht so viel Ahnung, wie sie uns glauben machen wollen?
Das war auch unsere erste Frage an Falk Steiner, unseren Kollegen aus dem Hauptstadtstudio, und an Volker Tripp, den politischen Referenten der digitalen Gesellschaft, der als erstes geantwortet hat.
Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube, Twitter ist da für viele Leute auch weniger ein Tool, um tatsächlich mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten und vermitteln tätig zu werden, zu erklären, worum es eigentlich geht, sondern das ist in erster Linie ein Promotion-Werkzeug, um eine möglichst positive, moderne Außendarstellung der entsprechenden handelnden Personen zu erreichen. Tatsächlich wäre es mir auch lieber, wenn die Politiker vielleicht weniger twittern würden und dafür einfach tatsächlich mehr für Datenschutz und ähnliche netzpolitische Themen in Europa tun würden.
Schauen wir doch mal inhaltlich. Der NSA-Skandal feiert gerade einjähriges Jubiläum. Am Donnerstag hat der NSA-Ausschuss des Bundestags zum ersten Mal öffentlich getagt. Das Thema ist also zumindest in Deutschland noch relevant. Hat es auch eine Rolle bei der Europawahl gespielt?
Nein, eine richtige Rolle hat es in dem Sinne nicht gespielt. Denn am Ende ist es so, dass dieses Thema doch nach wie vor ein Nischenthema ist. Das ist aber inhaltlich nicht richtig, denn eigentlich gibt es keine Institution oder keine Ebene, auf der so viel netzpolitisch Relevantes entschieden wird, wie eben auf der europäischen Ebene. Manche der Debatten werden doppelt geführt, manche eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen, wenn sie denn in Brüssel oder in Straßburg diskutiert werden, sondern erst dann, wenn sie auf bundesdeutscher Ebene angekommen sind. Das ist definitiv ein Problem und das ist natürlich auch sehr, sehr schade, denn gerade im Netzpolitischen gibt es dann doch das ein oder andere Unterscheidungsmerkmal zwischen den verschiedenen Parteien.
Teilen Sie das, Volker Tripp? Also von NSA-Skandal keine Spur, aber trotzdem eigentlich sehr wichtig für die Netzpolitik, das Europa?
Es hat immerhin dazu geführt, dass das Europäische Parlament Snowden selber angehört hat und konkrete Maßnahmen gegen die Geheimdienstüberwachung auf europäischer Ebene gefordert hat. Und auch was das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel angeht, hat, meine ich, der NSA-Skandal ganz deutlich da Spuren hinterlassen. Für die Wahl, glaube ich, ist das Thema nicht so entscheidend, weil in der ganz breiten Bevölkerung immer noch nicht angekommen ist, welche Relevanz eigentlich diese Art der Überwachung tatsächlich für sie hat.
Könnte man ja gerade noch mal beim Beispiel bleiben für den NSA-Untersuchungsausschuss. Da wird ja immer noch gestritten, hören wir jetzt Snowden oder nicht. Europa, haben wir gerade gehört, hat das gemacht. Ist also die Hoffnung, dass, wenn Deutschland sich eher zurückhält, USA oder Großbritannien da mal hart anzugehen, dass wir von Europa da mehr erwarten können?
Da wäre ich auch eher skeptisch, denn man muss eben sehen, dass die EU nicht irgendwie ein einheitliches Gebilde ist, sondern dass es da auch einzelne Organe gibt, die durchaus unterschiedlich ausgerichtet sind. Während das Europäische Parlament dann zu der ganzen Überwachungsfrage doch eher eine sehr kritische Haltung einnimmt und immerhin, wie gesagt, konkrete Maßnahmen gefordert hat, ist das von anderen Institutionen der EU bisher so klar nicht formuliert worden.
Also da muss ich dann doch noch ergänzen an der Stelle, denn es ist tatsächlich doch so, dass auch die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten innerhalb der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus im Europäischen Rat, durchaus Möglichkeiten hätten, vorzugehen gegen zum Beispiel das EU-Mitgliedsland Großbritannien. Es ist am Donnerstag beispielsweise explizit angesprochen worden vom früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Papier, dass Deutschland zum Beispiel die Möglichkeit einer Staatenklage gegen Großbritannien hätte, eben wegen Verletzungen eben der Rechte, die eigentlich den Europäern garantiert sind. Und da muss man sagen, das ist dann doch wieder ein Fall, wo es bei den Mitgliedstaaten liegt, aber offensichtlich auch der Wille fehlt, die vorhandenen europäischen Instrumente an der Stelle anzuwenden.
Ja, dem würde ich insoweit beipflichten, als dass es jetzt in diesem Fall Großbritannien betrifft, aber im Verhältnis zu den USA bin ich mir nicht sicher, ob dieser Weg dann erfolgversprechender ist als der über den Nationalstaat selbst.
Genau, das ist das Stichwort, Volker Tripp, aber gerade im Datenschutz liegen ja viele Kompetenzen auf europäischer Ebene. Angesichts des NSA-Skandals hat man also vorgeschlagen, das Datenschutzabkommen und den Austausch von Bankdaten mit den USA auszusetzen. Auch Vorratsdatenspeicherung ist ein großes Thema in der EU, aber sollten dennoch aus Ihrer Sicht eher die Nationalstaaten hier tätig werden?
Beim Datenschutz ist meines Erachtens eine europäische Lösung greifbar und auch sinnvoll. Wir haben gerade auf europäischer Ebene die Entwicklung eben hin zu einer Datenschutzgrundverordnung und einer Datenschutzrichtlinie. Diese Verordnung soll für Unternehmen gelten, die Datenschutzrichtlinie für Polizei und Justiz. Das Ganze ist als Paketlösung konzipiert und das Europäische Parlament hat diesem Paket auch bereits zugestimmt. Die Bundesregierung möchte laut Koalitionsvertrag weg von dieser Paketlösung. Jetzt hängt das Ganze im Rat und Herr Steiner hat es ja auch gerade schon angesprochen. Hier hat die Bundesregierung ganz massiv die Möglichkeit, ihren Einfluss geltend zu machen. Lippenbekenntnisse in dieser Richtung gibt es jede Menge. Justizminister Maas hat zum Beispiel am Donnerstag, ähnlich wie andere Vertreter der Bundesregierung vor ihm, zügige Verhandlungen angemahnt. Das ist aber ein Stück weit Augenwischerei, da die Bundesregierung im Rat bisher eigentlich einer der größten Blockierer dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung war.
Apropos Lippenbekenntnis, Herr Steiner, die Netzpolitik der Europäischen Kommission klingt ja oft widersprüchlich. Man hat das Gefühl, dass man grundsätzlich für digitale Bürgerrechte ist, wenn es dann aber konkret wird, widerspricht man sich. Ist das ein Grundproblem europäischer Netzpolitik?
Naja, auch innerhalb der Europäischen Kommission und auch innerhalb eben der Mitgliedstaaten und dann in diesem Gesamtzusammenspiel mit dem Europäischen Parlament gibt es ja doch sehr, sehr viele unterschiedliche Sichten auf Dinge. Und das sollte man nicht unterschätzen, welche Machtkämpfe da auch teilweise im Gange sind. Und dadurch entstehen manchmal auch widersprüchlich wirkende Regelungen. Und da ist es dann meistens Sache des Europäischen Gerichtshofs auszulegen, was denn dann davon Vorrang hat vor dem jeweils anderen. Und da sehen wir eigentlich eine momentan sehr, sehr positive Tendenz, nämlich dass der Europäische Gerichtshof sich nach und nach anhand der Grundrechtecharta der Europäischen Union eben zu einem Grundrechtsgerichtshof weiterentwickelt. Und das ist ein Fortschritt gegenüber dem, was wir bislang hatten, wo er in erster Linie ein klassischer Vertragsinterpretationsgerichtshof war.
Dem würde ich auch wieder vielleicht ein klein wenig widersprechen, insofern, als dass tatsächlich gerade im Bereich von Sicherheitsgesetzgebung es typischerweise so läuft, dass diese Gesetzgebungsentwürfe von den Sicherheitsbehörden selber erarbeitet und dann über das Innenministerium beispielsweise weitergegeben werden. Und so landen die dann im Bundestag. Und auf europäischer Ebene ist es nicht anders. Da gibt es zahlreiche Forschungsprogramme. Das bekannteste ist vielleicht INDECT, die also massiv von der Rüstungslobby angestoßen werden. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob es tatsächlich so ist, dass da in den verschiedenen Verfassungsorganen unbedingt der Wille vorliegt, dann besonders grundrechtsschützend oder so tätig zu werden.
Dazu passt vielleicht, dass ja beide Kandidaten der großen Parteien fordern, dass sich amerikanische Großkonzerne an europäische Gesetze halten. Wohlgemerkt, da geht es dann um die Wirtschaft, nicht um die Sicherheitspolitik. Generell hat man den Eindruck, dass große, gerne amerikanische Firmen als Feindbild etabliert werden sollen. Steckt da Absicht dahinter?
Man könnte vermuten, dass da ein neuer Spin gesetzt werden soll, der eben ablenkt von den Versäumnissen der Sicherheitsbehörden bzw. der Politik und mit dem Finger eher auf große Internetkonzerne zeigt, aber eben in manchen Kreisen ganz gut ankommt. Und deswegen wäre ich da vorsichtig. Natürlich kann man solche Konzerne wie Google und Facebook für das, was sie machen, kritisieren. Und natürlich sollte man dem auch regeln. Also man sollte diese Tätigkeit Regeln unterwerfen, aber gleichzeitig darf es eben den Blick nicht dafür verstellen, dass es eben auch von staatlicher Seite ganz massive Eingriffe in Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten gibt, die es genauso zurückzudrängen gilt.
Es ist natürlich ganz interessant zu sehen, dass gerade etwas gefordert wird, nämlich dass amerikanische Großkonzerne sich an europäische Gesetze halten sollen. Es wird immer noch gefordert, obwohl eben dieses berühmte Google-Urteil des Europäischen Gerichtshofs ziemlich genau das eigentlich ausgesagt hat. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dessen, dass man sich auch bei den Kandidaten ja doch eher oberflächlich mit der Thematik beschäftigt. Man ist bei seinen Phrasen geblieben, obwohl es bereits eine Gerichtsentscheidung gibt, die sehr klar sagt, das ist anzuwenden. Das heißt, solche Sätze kann man eigentlich auch weglassen.
Das Stichwort Lobbyismus ist schon gefallen bei Ihnen, Volker Tripp. Welche Rolle spielen internationale Lobbyisten eigentlich bei europäischer Netzpolitik? Wenn es etwa um die Netzneutralität geht, welchen Einfluss haben hier große Telekommunikationsfirmen? Sieht man die auch so direkt im Wahlkampf?
Ich weiß nicht, ob man sie direkt im Wahlkampf sieht, aber sie haben massiven Einfluss auf die Gesetzgebung in Europa, gerade wenn man sich die ursprünglichen Entwürfe, die die Kommission dann in diesem Bereich vorlegt, anschaut, dann fällt schon auf, dass sie aussehen wie eine Abarbeitung der Wunschliste der Provider und auch der Content-Industrie, also gerade im urheberrechtlichen Bereich zum Beispiel. Das hat zum einen damit zu tun, dass diese Lobbyisten natürlich unglaublich gut finanziert sind. Da steht wahnsinnig viel Geld hinter. Die Provider-Lobby kann sich eben auch so viel Lobbyisten leisten, dass sich ein Lobbyist vielleicht auf drei Abgeordnete im Europäischen Parlament konzentrieren kann. Das sieht bei der netzpolitischen Bewegung und der Bürgerrechtsbewegung im Netz dann doch deutlich anders aus und einfach auch von der personellen Ausstattung nirgendwo in der Nähe dessen, was die Provider-Lobby da machen kann. Also da haben wir ein ganz starkes Ungleichgewicht. was wir also ganz dringend beheben müssen, aber das ist sicherlich noch ein relativ weiter Weg, bis da Augenhöhe erreicht ist.
Im öffentlichen Wahlkampf, also auf Plakaten, in Werbespots, spielt Netzpolitik kaum eine Rolle. Volker Tripp, woran ist der Wahlkampf zum Beispiel bei Lobbygruppen wie der digitalen Gesellschaft gescheitert? Ist es nur das fehlende Geld, was Sie schon erwähnt haben, oder sind Jugendarbeitslosigkeit und Eurofragen doch vielleicht wichtiger als Netzpolitik?
Naja, die Entscheidung, bestimmte Themen auf die Agenda zu setzen und auf Wahlplakate zu drucken, die liegt ja nicht bei uns, sondern die liegt bei den verschiedenen Parteien und deren Vorstellungen davon, was wichtige Themen sind. Und vielleicht ist die Abwesenheit von netzpolitischen Themen auf Wahlplakaten eben eher ein Zeichen für das, was wir eingangs schon gesagt haben, nämlich dass es bei den großen Parteien eigentlich wenig Positionierung zu netzpolitischen Themen gibt, dass es immer noch nicht wirklich in der Breite angekommen ist, welche Bedeutung das Ganze hat und dass es eben nicht nur eine Frage ist, welche die digitale Welt betrifft, sondern die genauso die analoge Welt betrifft, weil letztlich Netzpolitik eigentlich Gesellschaftspolitik ist heutzutage.
Also ich denke nicht, dass es wirklich nur darum geht, ob jetzt Netzpolitik auf den Plakaten ist, denn da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, so viel Netzpolitik wie heutzutage auf den Plakaten ist, war noch nie auf den Plakaten. Aber zugleich gibt es natürlich viele andere drängende Probleme und man muss auch ganz klar sagen, der Europawahlkampf als solcher kämpft um die Aufmerksamkeit der Bürger und ist darin eigentlich nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Das kann zum einen sicherlich an diesem nicht sonderlich spektakulären Wahlkampf insgesamt liegen, aber es kann auch einfach daran liegen, dass man wirklich nicht sagen könnte, dass Netzpolitik die Leute jetzt auch zur Urne treibt. Das ist tatsächlich doch so, dass wir doch ein paar andere Probleme auf europäischer Ebene haben, wo eben viele Menschen denken, da geht es um Brot und Butter und eben nicht um ein Goodie, als dass eben die Netzpolitik nach wie vor häufig noch gesehen wird. Allerdings, das ist schon so, dass da etwas in Bewegung ist und gerade im Vergleich mit den Europawahlen vor eben 5 Jahren, muss man schon sagen, die netzpolitischen Themen sind doch deutlich präsenter.
Netzpolitik also als Sahnehäubchen, das zwar interessant sein kann, aber nicht sein muss, zumindest für die Wähler. Zum Schluss auch ein Blick in die Glaskugel. Wie wird denn Netzpolitik zur nächsten EU-Wahl in 5 Jahren aussehen? Wird es überhaupt noch als eigenständiges Thema geben oder ist sie dann einfach ganz normal geworden, Volker Tripp?
Also es wäre schön, wenn sie ganz normal geworden wäre. Ich sehe das allerdings noch nicht so, dass es jetzt genau so ein Thema ist in 5 Jahren wie, keine Ahnung, die Energiewende oder ähnliches. Das liegt ein Teilstück weit auch, glaube ich, an der Zivilgesellschaft, wie sehr sie eben das einfordert und dass wir von der Politik auch sachgerechte Lösungen erwarten.
Also ich denke schon, dass die netzpolitischen Themen alle noch vorhanden sein werden. Ich glaube aber nicht, dass das Wort Netzpolitik in 5 Jahren noch eine so große Rolle spielen wird, denn am Ende sind alle netzpolitischen Themen immer verknüpft und querliegen zu eben anderen Themen. Wenn wir beispielsweise schauen, wo Netzneutralität drinsteckt, wo Urheberrecht drinsteckt, wo Datenschutz drinsteckt, das sind ja ganz viele verschiedene Politikfelder und Lebensbereiche. Ich denke, dass das doch deutlich wichtiger werden wird, weil den Leuten so nach und nach aufgeht, welche Rolle das alles spielt. Nur diese Oberüberschrift Netzpolitik, ich glaube nicht, dass es die in Zukunft dafür noch braucht.
Das sagt Falk Steiner aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios, den wir gemeinsam mit Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft zur Netzpolitik im Europawahlkampf befragt haben. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.